ARD. MDR Kultur trifft Menschen von hier. Steckbrief.
Ihr Name?
Michael Andrick.
Wann sind Sie geboren, Herr Andrick?
Am 2.5.1980 als Michael Krause.
Und wo ist Ihr Geburtsort?
Hannover in Niedersachsen.
Was ist Ihre Profession?
Ich bin Philosoph und Publizist und auch, ich würde sagen, ein kleiner Manager in der Wirtschaft.
Was treibt Sie an, Herr Andrick?
Ich will in Freiheit leben und ich will, dass meine Kinder das auch können. Und das eint mich auch mit meinen Eltern, die Anfang der 70er Jahre aus der DDR geflohen sind, weil auch sie in Freiheit leben wollten.
Wo fühlen Sie sich zu Hause?
5 Orte oder 6. Berghof ist ein kleines Nest an der Autobahn in Niedersachsen, wo ich als Kind gelebt habe und wo meine Eltern heute noch leben. Berlin, wo ich seit, meine Güte, 16 Jahren mit Unterbrechung lebe. Morristown in New Jersey in den USA, wo ich von 2015 bis 2018 gelebt habe mit meiner Familie. Und dann gibt es noch Boltenhagen an der Ostsee. Da ist ein kleines Wochenendhaus, wo ich oft bin, wo ich auch gern schreibe. Und dann noch Plön. Da leben meine Schwiegereltern in der Nähe des Plöner Sees auf einem kleinen Berg. Und das sind die 5 Orte, wo ich mich zu Hause fühle.
Ich glaube, Sie sind der Mann mit den meisten Orten, an denen er sich zu Hause fühlt. So viele hatte ich noch nicht hier in der Sendung. Welche Musik hat Sie jüngst berührt?
Ich habe die Liedermacher der ehemaligen DDR für mich entdeckt und besonders berührt mich da immer die Poesie und die Melodien von Gerhard Gundermann.
Welches Buch hat Sie zuletzt bewegt?
Zuletzt als Roman Christoph Nussbaumeder, Das Herz von allem, das bei Rowohlt in Berlin erschien. Und anders als die meisten Romanautoren aktuell, schreibt er nicht über Beziehungsprobleme oder Identitätskrisen, sondern er schickt einen entlaufenen Priester auf eine Expedition in das amerikanische Hinterland des 18. Jahrhunderts, wo die amerikanischen Präsidenten, die frühen, gerne das Mammut finden wollten, also das American Incognitum, weil es ein schönes Wappentier abgeben würde. Und im Rahmen dieser Expedition werden also sämtliche Gründungsmythen der USA examiniert und die Sklaverei thematisiert und die Unterwerfung der Ureinwohner und hochpolitisch hochinteressant, das hat mich sehr bewegt. Und als Sachbuch musste mich jetzt gerade Hannah Arendt nochmal bewegen, weil ich auf Schloss Ettersburg war, bei Weimar, zu Gast beim dortigen Schlossherrn Peter Krause, und über Hannah Arendt sprechen wollte und sollte mit ihm. Und deswegen musste ich viel Hannah Arendt nachlesen. Und da ist besonders herausgestochen, Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, ihr Buch über die totalitären Erfahrungen des 20. Jahrhunderts.
Sehr erhellend auf jeden Fall. Wie beginnt denn Ihr Tag?
Mein Tag beginnt mit der Vermeidung der Tagesnachrichten.
Deswegen machen wir jetzt auch nicht mit Nachrichten weiter, sondern mit Ihrem Musikwunsch. Gerhard Gundermann, keine Zeit mehr.
Aus dem Blütenkranz auf meinem Hut fallen die weißen Blätter der Jahre. Fallen auch die schwarzen Blätter der Wut, mischen sich in meine Haare. Seltener verlässt mein Herz den Mund, zögernd strecken sich die Hände in den Straßenstaub für einen Pfund. Langsam lieb ich meine Wände. Und ich habe keine Zeit mehr, im Spalier herumzustehen und im Refrain ein bisschen mitzusingen und all den Bescheid bis an hinterher zu gehen und jeden Tag nach meiner Wurst zu springen. Und ich habe keine Zeit mehr, ich stell mich nicht mehr an in den langen Warteschlangen, wo man sich verkaufen kann. Und ich habe keine Zeit mehr, ich nehm den Handschuh auf, ich laufe gegen den Lebenslauf. Ich habe keine Zeit mehr, Räuber und Gendarm zu spielen, den Ämtern meine Treue hinzutragen und rauchende Motoren mit meinem Blut zu kühlen und nochmal eine Liebe auszuschlagen. Und ich habe keine Zeit mehr, ich stelle mich nicht mehr an in den langen Warteschlangen, wo man sich verkaufen kann. Und ich habe keine Zeit mehr, ich nehme den Handschuh auf. Ich laufe um mein Leben und gegen den Lebenslauf.
Gerhard Gundermann, den wir natürlich sehr gerne gespielt haben, keine Zeit mehr. Verbinden Sie was Besonderes mit diesem Lied, mit dem Song?
Ja, eigentlich bin ich auf Gundermann erst gestoßen durch eine Verfilmung seines Lebens, die Herr Dresen hergestellt hat. Ja. Und da gab es etwas aktualisierte Versionen dieser Lieder und ich war sehr begeistert davon und habe mich dann etwas näher mit der Poesie von Herrn Gundermann beschäftigt. Und ich finde, man merkt bei Herrn Gundermann, dass er nicht den ganzen Tag nur über den Büchern gehockt hat, sondern dass er auch mal auf dem Bagger gesessen hat und im Job abliefern musste. Ja?
Werte, Diskussionskultur, Meinungsbildung, Freiheit, das sind Begriffe, die heutzutage heiß diskutiert werden und auch in Deutschland im Verdacht stehen, demontiert, beschädigt zu werden. An dieser Basis arbeiten Sie, Herr Andrik, und Sie haben zuletzt geschrieben ein Buch, das heißt »Ich bin nicht dabei«. Denkzettel für einen freien Geist. Sie arbeiten sich da an vielen Thematiken ab, unter anderem an der Corona-Politik. Sie finden auch Begrifflichkeiten, Mechaniken, die Sie, so interpretiere ich Ihren Schreibstil, in Unruhe versetzt haben. Sie besprechen unter anderem Denkverbote, was ja nun auch ganz in der Tradition von Hannah Arendt steht. Denn genau damit hat sie sich ja beschäftigt, wie können wir frei denken. Ist jetzt diese Zeit gerade für Sie eine besonders spannende Zeit?
Ja, es gibt sehr viel zu tun. Freiheit verstehe ich als die Fähigkeit, anders zu denken, anders zu handeln und deshalb auch anders zu leben als andere Menschen um mich herum. Und wenn man das so betrachtet, dann sieht man, dass es in jeder Gesellschaft Freiheitsgrade gibt. Und ich beobachte seit Jahren mit Sorge, wie Freiheitsgrade in Deutschland verloren gehen. Und dem galt auch ein ganz großer Teil meiner Publizistik dort aufzuklären und entgegenzuwirken. Sie haben Hannah Arendt erwähnt. Hannah Arendt hat in diesem Buch über den Totalitarismus etwas sehr Bemerkenswertes gesagt. Ich zitiere mal diesen Satz. Die Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die eine Spezialität totalitärer Regierungen geworden sind, können immer gerechtfertigt werden dadurch, dass man behauptet, Recht sei, was gut oder nützlich für das Ganze sei. Und das ist ein Punkt, den ich auch vor ein paar Tagen in Ettersburg diskutiert habe mit dem Peter Krause, dem dortigen Schlossherrn, dass nämlich eine Politik, die sich anmaßt oder Politiker, die sich anmaßen, das Große und Ganze ein für alle Mal verstanden zu haben und dann der Bevölkerung mitteilen, was sie tun müssen, wenn sie der Wissenschaft folgen wollen, dem guten, schönen Rechten, der Demokratie, dann wird es gefährlich, denn mit einem solchen Globalansatz, also wir haben verstanden, was das gute, rechte, schöne ist, was notwendig ist, mit einem solchen Ansatz zwingt man die Bürger, in einem moralischen Sinne Farbe zu bekennen. Also bin ich auf der Seite des guten, schönen und gerechten oder bin ich irgendwie ein Querulant? Und das ist nicht der Zustand einer offenen, liberalen Diskussion, sondern in einer offenen, liberalen Diskussion, da kann zu jedem Sachthema jeder begründete Standpunkt geäußert werden, der nicht gesetzwidrig ist. und moralische Brandmarkungen unterbleiben einfach. Denn wenn ich Sie jetzt moralisch brandmarken würde in unserem Gespräch und sagen würde, Sie sind ein Leugner von XY oder Sie sind ein Schwurbler oder Sie sind ein Knecht eines ausländischen Staatslenkers, dann wäre das Gespräch ja vorbei. Dann könnten
nee, das wäre nicht vorbei, glaube ich. Nein, das müsste
also ich werde es jedenfalls nicht tun.
Ich werde es auch nicht tun. Das müsste ich hinnehmen und dann müssten wir das eben diskutieren. Ist es so? Unsere Politik arbeitet natürlich mit Fraktionen und mit immer Teilen von Meinungen aus der Bevölkerung. Somit hat ja im Prinzip jede Partei für sich den Anspruch, das Gute und das Richtige zu verteidigen. Was also ist nochmal daran verkehrt?
Daran ist überhaupt nichts verkehrt. Man kann auch Visionen entwickeln, die aufs große Ganze des Gemeinwohls zielen. Das ist völlig in Ordnung. Entscheidend ist, dass diese Positionen alle in einer gleichen Arena sozusagen ausgesprochen und offen diskutiert werden können. Und ich sehe mit großer Sorge, dass mittlerweile das offizielle Politik ist in Deutschland, dass es mehrere Parteien gibt, wo man Erklärungen abgibt, mit denen nicht koalieren zu können. Ich habe die Bundestagswahl erlebt, die letzte, und habe vorher geschrieben, wenn man die Ankündigungen anschaut, dann sieht es finster aus, denn die Deutschen haben nach der letzten Bundestagswahl, wenn man das Ergebnis ansieht, eine Mitte-Rechts-Regierung gewählt. Wir hatten vorher SPD, Grüne, FDP in der Regierung und die waren historisch auf einem Niedrigststand der Akzeptanz in der Bevölkerung. Und die Bevölkerung hat dann eine überwältigende Mehrheit CDU, AfD gewählt. Und das ist auch die Koalition, die eine markant andere Politik hätte machen können als eine SPD-beteiligte Koalition. Was wir jetzt bekommen haben, wenn man den Koalitionsvertrag anschaut, ist in weiten Teilen sogar noch eine radikalisierte rot-grüne Politik, weil der Bundeskanzler erpressbar ist durch die Minderheitenpartei SPD, weil er sich festgelegt hat, keineswegs mit der AfD zu koalieren. Und damit ist eine Situation eingetreten, wo es sehr, sehr schwer wird in Deutschland, die Regierung abzuwählen. Hätten wir SPD, Grüne und FDP immer noch in der Regierung, dann hätten wir die Bemerkung zum Klimaschutz, die eine sehr radikale Bemerkung ist, die in das Grundgesetz hineingeschrieben worden ist, also Klimaneutralität bis 2045, muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Das ist das Ergebnis von Modellrechnungen, die wissenschaftlich immer umstritten sein müssen, sonst wären sie keine Modellrechnung.
Ja, wir können in dieses Detail jetzt nicht reingehen. Das wird jetzt
müssen wir auch nicht. Aber jedenfalls wird hier ein bestimmtes politisches Ziel in das Grundgesetz geschrieben, was eine Radikalisierung der Klimapolitik von Rot, Grün und Gelb bedeutet. Und das wird gemacht in einer Bundesregierung, die von einem Unionsbundeskanzler geführt wird. Und da wird in der Bevölkerung, und das zeigen ja auch demoskopische Umfragen, da verbreitet sich zu Recht der Eindruck, können wir eigentlich überhaupt eine echte politische Alternative noch wählen und einen wirklichen Regierungswechsel herbeiführen? Oder wird das von Parteikadern entschieden, dass das nicht der Fall sein darf, damit man selber an der Macht bleiben kann?
Herr Andrik, das ist eine politische Meinung von Ihnen, die ich gerne auch diskutiere, die ich interessant finde. Und ich glaube, das geht vielen Menschen so. Jetzt sind wir bei dem Thema, was macht der Philosoph in Ihnen? Diskutiert der Philosoph jetzt politische Themen oder schauen Sie als Philosoph, wo kommt das her? Oder welches Ungleichgewicht ist warum entstanden? Denn es gab natürlich ja auch zwischen den Altparteien, die Sie jetzt hauptsächlich kritisieren, und sagen wir der AfD und dem BSW, Schwierigkeiten, es gab Diskussionen und es gab auch von seitens der AfD große Störungen in den Debatten, also einfach akustische Störungen auch in den Debatten, wo dann ja auch, es wurde ja gegenseitig im Grunde auch ein Sprechverbot praktiziert. Und nun ist die Frage, gehen wir auf die Metaebene und schauen wir, was ist passiert?
Ja, das war das publizistische Anliegen von mir als Philosoph. Also ich habe ja zwei Standbeine bei der Publizistik. Ich bin einmal Kolumnist bei der Berliner Zeitung und da kommentiere ich öfter auch sehr meinungsstark und manchmal auch gezielt ein bisschen provokant das Geschehen der Tagespolitik. Und ich suche dann auch zugespitzte Formulierungen und scharfe Argumente, um einfach die Debatte anzuregen auch manchmal. Ja. Als Philosoph habe ich einen anderen Hut auf. Also ich habe 2024 das Buch veröffentlicht bei Westend, Im Moralgefängnis, Spaltung verstehen und überwinden. Und in dem Buch habe ich meinen Philosophenhut auf. Und was macht ein Philosoph? Also ein Philosoph ist eigentlich darin ausgebildet, sich anzuschauen, was gerade geschieht, gesellschaftlich, aber auch geschichtliche Kontinuitäten zu suchen und das dann zu objektivieren durch ein Erklärungsmodell, also klare Begriffe. Man sagt dann halt in der Philosophie zu abstrahieren, das heißt abzuziehen von der Erfahrung, die ich mit den anderen Mitbürgern hier teile.
Ja. Ja.
Und eine Erfahrung, die ich mit allen eigentlich teile, wenn man so die Umfragen sich anschaut, es ist in Deutschland schwieriger geworden, subjektiv für den Einzelnen, frei und ungezwungen seine Meinung auszusprechen. Sie kennen vielleicht diese mittlerweile berühmten Umfragen des Allensbach-Instituts, wo man in der Bundesrepublik der 70er, 80er Jahre Werte gemessen hat von 80-90%. Wo die Leute sagen, ja natürlich sage ich frei meine politische Meinung, kein Problem. Heute sind es unter 50% in der Bundesrepublik. Und es ist auch nur noch eine Minderheit in Deutschland, die mit dem Funktionieren der repräsentativen Demokratie zufrieden ist. Und in der Situation habe ich mich gefragt, meine Güte, woran liegt das? Und meine Diagnose kann man in einem Satz zusammenfassen. Spaltung passiert und Spaltung ist eine Infektion der Kommunikationswege mit dem Virus der Moralisierung.
Mhm.
Das ist meine abstrahierte philosophische Analyse.
Und meine Frage, meine journalistische Frage an den Philosophen wäre dann, was ist denn Moralisierung und warum haben wir Angst davor?
Mhm. Moralisierung ist Folgendes. Nehmen wir an, wir beide unterhalten uns beim Kaffee hier irgendwo in der schönen Stadthalle an der Saale und wir unterhalten uns über Atomenergie. Und vielleicht bin ich ein großer Gegner der Atomenergie und Sie sind ein Befürworter der Atomenergie. Und weil mir das nicht passt, dass Sie die Atomenergie befürworten, die ich für unverantwortlich halte, sage ich vielleicht irgendwann zu Ihnen, also Ihnen ist wohl die Verstrahlung meiner Kinder egal.
Mhm.
Ja? Was passiert in der Situation? Ich gehe weg von der Sachebene, die ja komplex ist. Es gibt unterschiedliche Reaktortypen, es gibt Technologien, die die Endlagerproblematik entschärfen können. Es gibt tausend Dinge zu diskutieren. Ich gehe weg von der Sachebene und plötzlich geht es nicht mehr darum, wer die besseren Gründe hat auf der Sachebene, sondern es geht darum, ob Sie ein guter oder ein böser Mensch sind.
Mhm.
Ja. Und eine Stufe verschärft ist diese Moralisierung passiert bei der sogenannten Energiewende, die oft verknüpft wird mit dem Klimawandel. Und wenn man dann, so wie ich das immer tue, gegen diese Energiewende Politik argumentiert, aus industriepolitischen Gründen meistens, dann kann es ganz schnell passieren, dass ein Etikett rausgezogen wird wie Klimaleugner oder so etwas.
Mhm.
Und auch dort wird mir unterstellt, dass ich einen bewussten Blindfleck habe, dass mir etwas, was doch wichtig ist, egal ist. Also mein Charakter wird angegriffen. Und jetzt passiert etwas ganz Wichtiges und das muss ich knapp schildern. Wir haben ja nicht eine Stunde Zeit. Wir sind ja als Homo sapiens, als Menschen, sind wir eigentlich Herdentiere. Wir sind dafür ausgebildet von der Natur in Gruppen von so 50 bis 100, die immer wieder eng kooperiert miteinander und wo Vertrauen wichtig ist, durch eine Landschaft zu ziehen. Dafür sind wir eigentlich gedacht, also emotional immer noch, auch wenn wir schon 12.000 Jahre oder länger sesshaft sind. Und das Problem ist, wenn ich jetzt markiert werde in der Öffentlichkeit dieser Gruppe als ein böser Mensch durch eine solche Aussage, also du bist ein Klimaleugner, du bist ein Schwurbler, du bist ein Knecht von irgendeinem ausländischen Staatsherrn, anstatt dass man miteinander auf der Sachebene diskutiert, dann muss ich mich fragen, oh du meine Güte, was bedeutet diese öffentliche Anfeindung und Brandmarkung für meinen Status in der Gruppe? Und dann bekomme ich Angst, ganz natürlich, das ist ein natürlicher Mechanismus, dann bekomme ich Angst davor, aus der Gruppe ausgeschlossen zu werden.
Mhm.
Und das spüren die Bürger. Sie haben Angst, durch eine politische Äußerung plötzlich als rechtsradikal diffamiert zu werden oder als linksradikal oder als Anhänger von irgendeinem Diktator.
Und ich sehe, Sie machen diese Schlüsse, die können Sie für alle Seiten ziehen. Und da bin ich ganz bei Ihnen, dass das eine Erscheinung ist, die sich über das gesamte parteiliche Spektrum und die gesamte politische Breite zieht. Und möglicherweise kann man hier sogar auch Vergleiche mit den USA anstrengen, wo, glaube ich, dieser Diskussionsstil noch viel stärker geworden ist, als er vielleicht hier in Deutschland derzeit noch der Fall ist.
Noch haben wir keine politischen Morde wie den an Herrn Kirk
in Deutschland. Ja, aber es gab auch davor schon politische Morde eben von der anderen Seite, ne? Also an Demokraten, und zwar 4 Stück in diesem Jahr, im selben Jahr, in dem Kirk ermordet wurde. Also man muss immer tatsächlich da auch schauen, dass beide Seiten gleichgewichtet mit demselben Symptom Symptom oder mit derselben Beobachtung einer Symptomatik untersucht werden.
Genau, also wichtig ist mir als Philosoph, ich biete Ihnen ein begriffliches Handwerkszeug an, wie Sie erkennen können und analysieren können für sich, was im Prinzip passiert. Im Prinzip heißt vom Ursprung her. Mhm. Und ich würde da gerne noch einen Gedanken anschließen, der mir sehr wichtig ist. Ein paar Fakten vorab, um das mal zu verdeutlichen. Ja, wir haben seit 5 Jahren in Deutschland ein Absinken der Industrieproduktion und ein Ansteigen der Staatsverschuldung. Ganz einfache Tatsachen. Das bedeutet, wir haben eine echte Krise hier, eine echte wirtschaftliche Krise. Und das, was wir eben besprochen haben, ich nenne das die moralische Verhetzung der politischen Diskussion. Die hat eine Auswirkung und einen Zusammenhang mit dieser wirtschaftlichen Krise auch. Denn in einem Klima, wo ich fürchten muss, durch eine politische Positionierung moralisch gebrandmarkt zu werden, verarmt der Raum dessen, was öffentlich tatsächlich noch gesagt wird. Weil viele Menschen das Risiko nicht eingehen wollen, sich dieser Anfeindung auszusetzen. Das bedeutet, tendenziell verdummt die öffentliche Diskussion in einer Situation der moralischen Verhetzung und man verliert als Gesellschaft immer in geraden, immer in kleinen Schritten den Kontakt zur Wirklichkeit. Und als jemand, der auch international arbeitet und viele Kontakte hat, kann ich Ihnen sagen, es gibt Aspekte der deutschen Politik, die werden international als höchst eigenwillig, um nicht zu sagen bizarr, diskutiert. Und nicht nur in einem Land, sondern in vielen Ländern. Mhm. Also man wundert sich in manchen Ländern zum Beispiel darüber, wie es denn sein kann, dass Deutschland über mehrere Regierungen hinweg seit 20 Jahren, mehr als 20 Jahren, eine Politik verfolgt, die systematisch die Grundkosten für industrielle Produktion in die Höhe treibt. Das versteht man im Ausland nicht. Und die Energiepolitik ist davon nur ein Aspekt. Auch die massive Bürokratielast, die wir geschaffen haben, ist ein anderer Aspekt. Man schaut im Ausland und fragt sich, wie kann das sein? Warum machen die das? Das verletzt doch ihre eigenen Interessen. Und ein Teil der Antwort ist sicherlich, das machen wir deshalb, weil manche Themen so tabu beladen sind, dass die einmal etablierte und moralisch als das gute, rechte, schöne markierte Position von niemandem mehr so richtig in Frage gestellt wird. Wir sind da viel zu empfindlich und viel zu eng geworden in unseren Diskussionen. Und dagegen trete ich an.
Das heißt, Sie versuchen eine Art Resilienz zu fördern mithilfe Ihrer Vorträge, dass man sich den Moralinenvorwürfen besser erwehren kann? Sehe ich das richtig?
Ja, also dieses Buch Im Moralgefängnis, das ist so aufgebaut, dass Sie am Anfang eine philosophische Theorie bekommen, was Moralisierung ist und wie Sie quasi ein soziales Netz und Gewebe tatsächlich infizieren kann mit Angst. Ja? Mhm. Und dann gehe ich unterschiedliche Taktiken durch. Also Taktiken, die wir im Privatleben vielleicht sogar manchmal selber anwenden, ohne das zu merken. Also zum Beispiel, ich habe in meinem Bekanntenkreis von Publizisten irgendwann auch mal erwähnt, dass ich heute hier sitze und mit ihnen spreche. Und da gibt es Leute, die sagen, wie öffentlich-rechtlicher Rundfunk, da will ich gar nicht hingehen. Das ist doch alles so, so und so. Ja? Das heißt, da wird dann über Tausende von Mitarbeitern in diesem ganzen Sektor pauschal gesagt, die sind so, so und so und deswegen würde ich da nie hingehen. Das heißt, man erspart sich die Notwendigkeit, sich mit dem, was im MDR, im NDR sonst wo gesagt wird, überhaupt auseinanderzusetzen, indem man sagt, die Leute sind so, so und so. Ja, die sind regierungshörig, die sind zwangsfinanziert, die sind das, das und das und deswegen muss ich da gar nicht hinhören. Andersrum kenne ich aus dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk auch die Attitüde, dass man mit großen YouTube-Kanälen, wo auch politisch diskutiert wird, lieber mal gar nichts zu tun haben will, nach derselben Taktik, ja, wo ich aber auch hingehe und dort diskutiere. Also ja, Kanäle wie bei Jasmin Kosubek oder
das
so.
Das interessiert mich. Wo tragen Sie vor? Wo unterbreiten Sie Ihre Schulung, in, sagen wir mal, in Resilienz? Also in welchen Gesellschaften, in welchen Verbindungen, wo sprechen Sie?
Ja, also publizistisch schreibe ich bei der, ich würde sagen, ja, linken und eher grünen Wochenzeitung Der Freitag öfters mal. Ich mache politische Feuilletons im Deutschlandfunk Kultur seit einigen Jahren, schreibe eine monatliche Kolumne in der Berliner Zeitung, mal sehr philosophisch und mal sehr kommentierend und auch, sagen wir mal, provozierend tagespolitisch. Da hat es einige Texte gegeben, die wirklich auch eine große Welle gemacht haben. Zum Beispiel einer hieß War dies möglich, so ist alles möglich. Ein Text über die Corona-Politik.
Klingt auch wieder nach Hannah Arendt.
Ja, ja, der also eine große Debatte ausgelöst hat. Und dann noch viele kleinere Magazine, also hier Cicero, Tichys Einblick, Cato. Ich habe auch einmal bei der Welt geschrieben. Also sehr unterschiedlich.
Aber ich habe es ja auch bei Kontrafunk schon gesehen.
Ja, bei Kontrafunk bin ich auch. Da habe ich manchmal auch Kommentare gesprochen. Und übrigens auch 3-4 Texte habe ich mal geschrieben für das Portal von Julian Reichelt, weil die angefragt haben, News heißen die, also N-I-U-S. Und dann habe ich mir das angeschaut und gesagt, jo, ordentlich krawallig, aber auch gute Kommentatoren, also tiefe Argumentationen und immer, so wie ich das ja bevorzuge, immer sehr regierungskritisch. Also immer die Frage stellen, ist das, was man uns da präsentiert, eigentlich glaubwürdig? Und meistens ist dann auch meine Antwort, naja, so zur Hälfte.
Sie an MDR Kultur trifft heute mit dem Philosophen Michael Andrik. Herr Andrik, wir haben vor uns liegen Ihr Buch Ich bin nicht dabei. Auffallend in dem Buch ist ja, dass Sie einerseits über Politik schreiben, über Ideen schreiben und sich philosophisch äußern und andererseits begegnen uns in diesem Buch mehrere Gedichte.
Ja, tatsächlich.
Und ich würde gerne das namensgebende Gedicht von Ihnen gelesen hören, wenn es Ihnen nichts ausmacht. Das heißt, ich bin nicht dabei.
Na gut. Ich bin nicht dabei. Bin ich ein guter Mensch? Was ich mir denke, ist zumeist all dem entgegen, was den meisten allgemeinen gut heißt. Was man euch gut heißt, ist jederzeit auch gut genug für die Gemeinheit jederzeit. Wer euch was nahe liegt, hinlegte, legte sich Werkzeuge bereit. Ich bin nicht dabei. Ihr werdet mich nicht in eure Güte verhaften. Ich werde nicht gut. Ich halte mich frei. Ich werde nicht gut. Ich bin nicht dabei.
Sie werden nicht gut. Darf ich diesen Ausspruch auf den Autor beziehen? Denn
man
muss ja immer Werk und Autor auch mal ein bisschen vorsichtig behandeln. Ist in Ordnung. Wie kamen Sie zu diesem Satz?
Wichtig ist, dass gut in Anführungsstrichen steht. Mhm. Ja? Ich werde nicht gut. Wir haben vorhin über Moralisierung gesprochen. Es geht tatsächlich in der Politik, und da sind wir auch ganz nah bei Hannah Arendt, es geht in der Politik einer offenen Gesellschaft um den friedlichen Interessenausgleich unter Gleichberechtigten in einem Werterahmen, der vom Grundgesetz bei uns vorgegeben wird. Es geht nicht um die Durchsetzung des wahren, guten, schönen. Darum geht es in der Politik unter freien, gleichberechtigten Bürgern nicht. Und deshalb sage ich ganz klar, und das ist gewissermaßen, drückt dieses Gedicht meinen Ethos als Autor aus, ich bin nicht dabei. Ihr könnt alle von mir aus zu, in einer 95-prozentigen Mehrheit sagen, umweltpolitisch ist das geboten und dann eine riesen Fanfare dazu blasen jeden Tag. Ich höre diese Fanfare mir an, aber ich mache mich mit ihr nicht gemein, ich mache mich nicht zum Anhänger irgendeiner Sache, sondern ich versuche zu objektivieren, was geschieht und den Menschen einen Interpretationsrahmen für das zu bieten, was geschieht, damit sie sich selber ein Urteil fällen können.
Ich bin da ganz bei Ihnen, wenn Sie sagen, ich bin bei der Klimapolitik, ne, Sie müssen natürlich den Ton vom Inhalt trennen. Das heißt aber nicht, dass wenn eine Politik in einem moralisierenden Ton vorgetragen ist, per se falsch ist. Man kann ja den Ton kritisieren und sagen, die Politik schaue ich mir nochmal gesondert an und anschließend, was ist die Alternative dazu? Ist es eine bessere Politik oder ein besserer Ton? Denn das, was Sie jetzt gerade tun, ist ja, die Regierung zu kritisieren.
Immer.
Genau. Ist es nicht auch die Verengung eines Blickes, wenn man grundsätzlich kritisiert?
Nein.
Das ist schön, weil ich frage das jetzt als Mitglied des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Ich arbeite als Freier, aber ne? Also hier sind genau diese beiden Stereotypen-Positionen vertreten.
Also manche haben diese Stereotypen, ich vielleicht nicht.
Ich habe den Stereotypen, weil ich keine Angst davor habe.
Ja,
deswegen
das ist gut.
Verhalte ich mich jetzt genauso.
Na, da haben Sie den richtigen Gast eingeladen, da freue ich mich auch sehr drüber. Also folgendes, ich bin jetzt mal ein bisschen schulmeisterlich, nicht? Man kann sehr wohl als Philosoph nur Regierungskritik veröffentlichen, jedes Mal. Und dennoch mit manchem, was die Regierung macht, übereinstimmen. Ich bin nur nicht der Meinung, dass die Bundesregierung neben Bundespresseamt, neben manchen, sage ich das mal ganz offen, manchen öffentlich-rechtlichen Anstalten, die sehr regierungsnah unterwegs sind, wo also ein Herr Seibert plötzlich der Sprecher von Frau Merkel wird und ich erspare Ihnen andere Beispiele, Ulrich Wilhelm beim Bayerischen Rundfunk, die brauchen nicht noch Michael Andrik, bei der Berliner Zeitung, der dann sagt, in diesem Punkt hat Friedrich Merz aber recht. Das ist nicht nötig. Das heißt nicht, dass Friedrich Merz prinzipiell immer falsch liegt. Ja? Nur die brauchen nicht mich, um das zu betonen. Dafür haben sie die Redakteure von der Süddeutschen Zeitung, die sie sich als Regierungssprecher einkaufen oder von der FAZ oder anderen angeblich ja so etablierten und hochwertigen Medien, die damit eigentlich zeigen, was sie vorher gemacht haben, nämlich auch Regierungspolitik. Aber egal, das ist eine polemische Seitenbemerkung. Nein, man muss in der Lage sein, natürlich andere Standpunkte in seinen eigenen zu integrieren. Und ich selber denke natürlich auch permanent bei wichtigen Fragen um. Also beispielsweise in meinem Buch von 2020, Erfolgslehre, da finden Sie im Einstiegskapitel noch den Common Sense der Klimarettung. Mhm. Ja? Dann habe ich mich mit dem Thema auf der Sachebene mehr beschäftigt und heute bin ich der Meinung, dass die Vorstellung der Klimarettung eine völlig irrsinnige Sache ist, die zudem ein totalitäres ideologisches Potenzial hat. Weil es nämlich nichts gibt in unserem Alltag, keinen wesentlichen Vollzug, den man nicht irgendwie verbinden könnte mit einer Auswirkung auf das Klima. Und das bedeutet, diese Idee der Klimarettung ist im Sinne Hannah Arendts ein ständiger Anreiz zu totalitären Politikkonzepten, wo es dann heißt, na, wir wollen doch mal ihren CO2-Fußabdruck ausrechnen und mal gucken, ob sie noch in Urlaub fliegen können. Also ich karikiere das jetzt. Aber ich denke bei solchen Sachen um, ja. Nur bin ich nicht, ich sehe mich im Alltag als politischer Kommentator einfach nicht veranlasst, der Regierung zu helfen, denn die macht fast nichts, was mir gefällt. Und außerdem hat sie die großen Trompeten eh für sich.
Sehen Sie denn die Gegenparteien, die Oppositionsparteien da anders? Denn die Frage ist ja, das müssen wir mit denselben Kriterien auswerten. Ich gebe Ihnen nur ein Beispiel.
Ja, richtig.
Es gab einen Satz von Björn Höcke, der da sagt, man wird nicht um eine Politik der wohltemperierten Grausamkeit herumkommen. So, nun hat Hannah Arendt geschrieben, Demagogen zeichnen sich dadurch aus, dass sie sagen, es ist zwar gemein, aber nötig. Das ist im Grunde genau die Seite, die sie kritisiert hat. Machen Sie das genauso oder kaprizieren Sie sich auf die Regierungskritik?
Also der Herr Höcke hat da eine demagogische Äußerung getan. Genau solche demagogischen Äußerungen haben wir auch von Vertretern aller anderen Parteien gehört. Insbesondere und besonders bitter während der sogenannten Corona-Politik. Da hat man ganze Bevölkerungsteile als Gefährder, als unsolidarisch gebrandmarkt. Das ist Demagogie. Das ist nämlich vom Griechischen, sich darum zu bemühen, ein Führer eines Demos zu werden. Und ein Demos ist nicht das Volk als Ganzes, nicht? Also wenn man an die athenische Demokratie denkt, ein Demos ist im Original sozusagen eine Gruppe von 500 Leuten. Das heißt, der Demagoge ist einer, der auf bestimmte Teile der Bevölkerung zielt und sich zu ihrem Führer machen will, indem er andere diffamiert. Und das können bei der AfD Leute ganz, ganz prima. Das konnten aber auch Leute bei allen anderen Parteien, ja, sehr, sehr gut. Und teilweise auch manche ihrer Kollegen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die dann gesagt haben, Kinder sind ja sowas wie die Ratten der Pandemie. Oder vielleicht müssen wir uns gar nicht mit den Corona-Kritikern, wie sie dann genannt wurden, als würden sie ein Virus kritisieren. Sie haben Politik kritisiert. Mhm. Man muss sich vielleicht gar nicht mit denen versöhnen, hat der Frau Bossetti gesagt, weil die sind ja im Grunde wie ein Blinddarm. Ja?
Also
all das ist Demagogie. Und,
ja,
das kommt auf allen Seiten vor. Mhm. Und wo immer ich das sehe, werde ich das auch benennen.
Ja, und ich sehe gerade, wir kommen hier auf eine Ebene, die sich im Grunde mit keiner Seite gemein machen möchte. Und zwar ausnahmslos mit keiner Seite. Das finde ich fruchtbar, das finde ich produktiv.
Ist auch eine anstrengende Haltung.
Natürlich.
Weil ich habe natürlich auch meine eigenen politischen Urteile. Und manchmal denke ich, wie zum Beispiel beim Thema Energiewende, du meine Güte, wir müssen das sofort in die Tonne kloppen, diese etablierte Politik, und was ganz anderes machen. Ich denke dann aber immer noch mal nach, ob ich das jetzt raushauen möchte oder ob ich nicht lieber in dieser philosophischen Vermittlerrolle bleibe.
Ich möchte noch mal ganz kurz einen biografischen Schlenker machen bei Ihnen, weil das so spannend. Sie sagten, das ist eine anstrengende Haltung. Diese Haltung, dass man sich wirklich alles kritisch anschaut, braucht möglicherweise einen Grad von Politisierung, der, Frage von mir, eventuell schon im Elternhaus war. Sie haben eben schon im Steckbrief gesagt, Ihre Eltern wollten aus der DDR fliehen, sind inhaftiert worden. Sie sind dann in Hannover zur Welt gekommen.
Ja, ich glaube, es gibt zwei Ebenen, wo irgendwas schieflaufen muss, damit man so ein penibler Generalkritiker wird, ja, von allem und jedem und auch sich selbst. Also einmal ganz klar, einfach die politischen Verhältnisse als gegeben hinzunehmen und einfach das zu machen, was alle machen. Das ist nicht möglich, wenn sie in einer Familie aufwachsen, wo die Eltern im Gefängnis waren, weil sie nicht in der DDR leben wollten. Also da ist immer ein politischer Blick auf die Wirklichkeit. Wir hatten also auch eine in gewisser Hinsicht geteilte Familie. Manche haben in der ehemaligen DDR weitergelebt, andere sind dann auf unterschiedlichen Wegen auch in den Westen gekommen. Ich erinnere mich an eine Szene, das muss Anfang der 80er gewesen sein, als Ronald Reagan Westdeutschland besuchte und dann mit einem in einer Hubschrauberkolonne mit Herrn Kohl über unsere Heimatgemeinde flog. Mhm. Und da war mein Vater auf der Terrasse und der wird das jetzt hören und der wird mir dann nachher sagen, ob ich das richtig wiedergegeben habe. Da war ein Onkel aus der ehemaligen DDR zu Besuch, der aber auch sich identifizierte mit der SED-Regierung und auch an die Ideale des Sozialismus glaubte nach eigenem Bekenntnis. Und mein Vater unterbrach dann die Kaffeetafel, stand auf und salutierte auf der Terrasse dieser Hubschrauberkolonne.
Dem Reagan-Hubschrauber.
Solche Dinge habe ich entweder live miterlebt oder es ist mir berichtet worden, mehrere solcher Vorfälle. Und dann gibt es natürlich heftige Streitigkeiten. Und das ist die eine Sache, also grundlegend zu erfahren in der eigenen Familie, was Freiheit ist, was gut ist, was recht ist, ist immer strittig und es gibt unterschiedliche Systeme. Ja, und Menschen haben da ganz unterschiedliche Lebensumstände auch. Das war da. Mhm. Und das andere, was bei mir auch da war, ich habe als Jugendlicher aus Gründen, in die wir jetzt nicht einsteigen müssen, ich habe relativ viel körperlichen Ausschluss aus Gruppen erlebt als junger Mensch, weil ich ein paar Auffälligkeiten hatte, die irgendwann in Gruppen aufgefallen sind. Und dann gab es immer einen, der mich dann gemobbt hat. Und weil ich also vom Fußballplatz verjagt worden bin, manchmal auch in der Schule ausgelacht worden bin, habe ich ganz früh so einen Stachel im Fleisch gehabt. Naja, vielleicht sind die Leute ja gar nicht einfach so okay. Mhm. Ja, also Nietzsche hat mal gesagt, sinngemäß, dass man nicht, also ich selber formuliere es so, ich muss ja nicht mit Nietzsche sprechen, ich formuliere das so, man wird nicht Philosoph, weil es einem ach so gut geht, sondern man muss gewisse Leidenspunkte haben, um anzufangen, also eine Grundverunsicherung muss eingetreten sein, bevor man anfängt, wirklich alles zu hinterfragen. Und das Schöne ist jetzt in dieser Rolle, dass ich das öffentlich tun kann, dass ich damit aus dieser besonderen Konstellation etwas machen kann, was sowas ist wie ein Dienst an der Gemeinschaft. Und das empfinde ich als ziemlich, auch bei meinen Lesungen, wenn ich eingeladen werde, da sind 50 Leute, manchmal auch 100, manchmal auch 150. Und man sieht, wie dort Aha-Momente entstehen im Dialog. Und das ist dann sehr befriedigend, denn dann hat man immerhin was gemacht aus diesen Konflikterfahrungen.
Ja. Herr Andrik, ich sehe, also ich habe jetzt Ihr Buch Ich bin nicht dabei in den größten Teilen gelesen und ich muss zugeben, ich bin in wenigen Punkten mit Ihnen wirklich einer Meinung. Das ist aber auch in Ordnung, ich habe da kein Problem mit. Aber ich sehe, dass man in der Diskussion auf eine Ebene kommen kann, die sehr, sehr fruchtbar ist und die ich sehr, sehr spannend finde. Sie haben erwähnt, auf die Frage im Vorgespräch, welches Buch hat Sie zuletzt bewegt? Das ist ein Buch, das 1951 erschienen ist, wird auch immer noch gedruckt, und zwar Hannah Arendt, Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft. Das heißt, ein großes Abwägen in einer totalitären Herrschaft. Ist das heute produktiv? Kann man eben diese Gedanken aufs Heute anwenden oder stammt das aus einer Zeit, wo wir sagen müssen, hier sind Abstriche geboten und wir haben jetzt nur noch 4 Minuten Zeit. Es tut mir leid, dass ich Ihnen dieses Fach kurz vor Ende der Stunde aufmache.
Ganz kurz, und das wird Sie jetzt vielleicht überraschen, ich spreche erstmal gar nicht über Arendt. Ich sage Ihnen, wenn jemand totale Herrschaft anstrebt, dann strebt er an, Sie permanent in Angst zu halten. Sie, Ihre Familie, alle, die Sie kennen. Und in willkürlicher Weise in ihren Lebensvollzug eingreifen zu können, jederzeit. Kein Mensch jemals würde freiwillig in eine solche Regierung einwilligen und sagen, ja, finde ich gut, mach mal. Und das bedeutet, und das ist das Letzte eigentlich, was ich dazu heute sagen will, in der Kürze der Zeit, das bedeutet, dass eine totale Herrschaft niemals auf legitime Weise entstehen kann. Die entsteht immer in einer Bewegung, wo alle Begrenzungen von politischer Herrschaft hinweggefegt werden. Und da hat Frau Arendt, aber auch ich in dem Buch Im Moralgefängnis, da habe ich einiges zu sagen, was auf heute trifft. Wenn Sie zum Beispiel daran denken, wie schnell das möglich war, das Recht auf freie Bewegung im Land einzuschränken mit großen Mehrheiten während der Corona-Politik. Das wurde wie eine Art Federstreich von einer Ministerpräsidentenkonferenz beschlossen. Wie leicht es möglich war, die Menschen gegeneinander aufzuhetzen, sodass sie sich gegenseitig von Weihnachtsfeiern ausgeladen haben und so weiter. Da wirkt eine Psychologie der moralischen Verhetzung, über die Hannah Arendt 1945 bis 1951, wo sie das Buch geschrieben hat, berichtet hat, über die sie geschrieben hat und über die ich auch schreibe und berichte, teilweise im Rückgriff auf Hannah Arendt. Unsere Aufgabe als freiheitsliebende Bürger ist, nach totalitären Tendenzen Ausschau zu halten. Das bedeutet nicht, dass ich hier sitze und die Bundesrepublik anklage als einen totalitären Polizeistaat. Das wäre völlig irrational. Dennoch weise ich darauf hin, dass in der Bundesrepublik zum Beispiel Hausdurchsuchungen bei ehemaligen Universitätsprofessoren wie Norbert Bolz vorkommen, weil er einen Politiker beleidigt hat. Hallo, Klingeling? Erinnert uns das nicht an Systeme, wo anstatt dass die Politiker der Bevölkerung verantwortlich sind, die Bevölkerung den Politikern gegenüber verantwortlich gemacht wird? Das ist keine demokratische Politik, keine demokratieadäquate Gesetzgebung. Mhm. Also wir müssen nach totalitären Tendenzen Ausschau halten, wenn wir unsere Freiheit behalten wollen und nicht in pöbelnder Weise sagen, ja, ist ja ein Polizeistaat hier. Das stimmt so nicht. Aber der Staat hat die Mittel manchmal und punktuell als Polizeistaat zu agieren. Und das haben wir tatsächlich gesehen. Und da müssen wir sagen, stopp.
Ich denke, dass wir mit dem Denken bei den Dingen, die Sie jetzt gerade angesprochen haben, Corona-Politik, auch die Durchsuchung bei Herrn Bolz, chronologisch nicht aufhören sollten, sondern weiter beobachten können, was gibt es für Gegenkräfte, was passiert danach. Die Corona-Regeln sind mittlerweile aufgehoben, das heißt nicht, dass alles wieder gut ist.
Richtig.
Völlig in Ordnung. Aber ich denke, chronologisch sollten wir immer weiter denken und gerne auch mit Ihnen zusammen, Herr Andrik. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit. Und dass Sie hier waren bei MDR Kultur.
Ja, und ich danke Ihnen für dieses sehr mit offenem Visier geführte Gespräch. Das war prima.
Vielen Dank. MDR Kultur trifft ist in der Redaktion von Angelika Zapf entstanden. In der kommenden Woche ist Jutta Emis zu Gast. Sie ist seit Oktober die neue Rektorin der TU Bergakademie Freiberg. Und sie ist die erste Frau seit 260 Jahren an der Spitze dieser Hochschule.
Alle unsere Gespräche finden Sie auf mdrkultur.de. Und in der ARD-Audiothek.